Hey Caro, ich habe eine super Idee, über welchen Mathematiker wir in der nächsten Folge sprechen könnten. Die Geschichte ist ein absoluter Geheimtipp.
Aber nicht wieder jemand so Unbekanntes. Das klickt einfach nicht so gut für die großen Namen.
Aber wir können doch nicht nur über die Personen sprechen, die eh schon alle kennen. Wir wollen doch auch die Geschichten aus der Mathematik erzählen, die kaum jemand außerhalb der Mathe-Bubble kennt. Wie die Geschichte von Beppo Levi oder Florence Nightingale oder die Gossett-Folge.
Ich verstehe dich ja, Demian, und das sind ja auch alles super Geschichten, aber es muss ja einen Grund haben, dass wir vor allem die Namen Gödel und Turing und Leibniz und Noether und so weiter kennen. Das sind die Geschichten, die unsere HörerInnen wollen. Das sind nun mal die MathematikerInnen mit den allergrößten Errungenschaften.
Nö, also stopp mal hier, ne? Das ist im Prinzip ein kleines bisschen Quatsch. Denn Mathematiker, die nicht so bekannt sind, die haben natürlich ebenso Bahnbrechendes geleistet. Und das sind mindestens genauso spannende Geschichten.
Aber warum habe ich da noch nie von denen gehört?
Also das kann schon viele Gründe haben. Vielleicht sind ihre Werke nicht so gut erhalten oder sie hatten halt einfach keine große Bühne, weil sie nicht so privilegiert aufgewachsen sind oder weil wir in Europa halt kaum über Afrika, Asien oder Südamerika sprechen, ne? Oder sie haben besonders wichtige Beiträge geleistet, aber dann hat ein Kollege die Fields-Medaille bekommen, zusammen mit all der Aufmerksamkeit. Aber ihre Arbeit ist trotzdem ein Meilenstein in der Mathematikgeschichte, auch wenn sie eher in Vergessenheit geraten.
Ja, okay, da hast du natürlich recht.
Da bist du wohl dem Survivorship-Bias aufgesessen, Caro.
Ist eine weitere etwas komprimierte Geschichte aus der Mathematik und ich bin Caroline Breitschädel und hoste diesen Podcast. Was Demian gerade gesagt hat, stimmt natürlich. Wir wollen euch nicht nur die Geschichten erzählen, die schon einigermaßen bekannt sind. Wir versuchen den Geschichten über die großen Namen der Mathematik ja auch einen kleinen Twist zu geben und wollen auch den Menschen eine Bühne geben, die vielleicht unkonventionell Mathematik gemacht haben oder die in der Mathematikgeschichte kaum auftauchen, wenn wir sie denn überhaupt kennen. Und warum wir sie vielleicht auch nicht kennen, das lässt sich tatsächlich mit dem Survivorship-Bias erklären, um den es in dieser Folge auch gehen wird. Ach ja, und falls ihr euch gerade ertappt gefühlt haben solltet und bisher nur die Folgen angehört habt, bei denen ihr dachtet, ah, stimmt, der Typ, da klingelt was bei mir, dann ist das der Aufruf an euch, euch auch die Folgen anzuhören, die wir den Levis und Nightingales der Mathe-Geschichte gewidmet haben. Das sind nämlich ebenso spannende Geschichten wie die der ganz großen Genies. Oder, Demian?
Also ich würde eigentlich so weit gehen zu sagen, dass diese anderen Geschichten auch über ganz große Genies handeln. Aber ja, absolut, das ist ja in dieser Folge auch nicht anders. Mit der Kurzgeschichte um Abraham Wald, die wir dieses Mal erzählen wollen, werden wir nämlich mal wieder einen Mathe-Mythos debunken.
Und was haben wir Mathematisches zu erwarten?
Ich erzähle euch gleich, wie Abraham Wald mit statistischen Methoden die Flugzeuge der US-Armee sicherer macht.
Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft. Dann lasst uns mal schauen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Wir starten mit dem Mathe-Mythos, den Mathematiker und Geschichtensammler Demian Nauel-Goos versprochen hat. Mythen auf den Prüfstand zu stellen, finde ich nämlich immer spannend. Haben wir ja auch schon an der einen oder anderen Stelle gemacht hier im Podcast. Zum Beispiel, als wir in der Folge zu Georg Cantor erzählt haben, dass Cantor, der für die Begründung der Mengenlehre bekannt ist, die Mengenlehre eigentlich gar nicht allein begründet hat.
Ja, also ohne die Erkenntnisse seines Freundes Richard Dedekind, an denen Cantor sich bedient, wäre er mit der Mengenlehre womöglich nie so weit gekommen.
Ein ziemlicher Skandal eigentlich. Cantor hat echt Glück, dass Dedekind ihm später noch verzeiht. Aber um was für einen Mythos geht's denn in dieser Geschichte?
Es geht um den Mathematiker Abraham Wald, der die US-Armee vor einem schwerwiegenden Fehler bewahrt haben soll.
Aber das hat er nicht wirklich? Manon hat doch gerade schon gesagt, dass er mit der Armee zusammengearbeitet hat.
Ja, das stimmt auch. Wir kommen gleich dazu.
Okay, aber wer ist denn dieser Abraham Wald?
Also, er wird am 31. Oktober 1902 im damaligen Österreich-Ungarn geboren. Nach dem Ersten Weltkrieg wird seine Geburtsstadt an Rumänien angegliedert. Wald stammt aus einer jüdischen Familie und weil der Antisemitismus in Europa seit jeher weit verbreitet ist, hat Wald sein ganzes Leben lang größte Schwierigkeiten in Europa. In akademischen Kreisen wird er nur widerwillig geduldet. Er darf studieren und promovieren, aber Chancen auf eine Anstellung an einer Universität hat er damals keine. Als Österreich 1938 an das Deutsche Reich angeschlossen wird, arbeitet Walt gerade am Österreichischen Institut für Konjunkturforschung. Er verliert seinen Posten und flüchtet in die USA. Eine Entscheidung, die wohl sein Leben rettet. Denn 9 seiner Familienmitglieder werden von den Nationalsozialisten in Auschwitz umgebracht.
Oh, das ist wirklich heftig. Wie oft wir auch über solche Schicksale hier sprechen, also über WissenschaftlerInnen, die aus Deutschland oder Europa vor den Nazis flüchten müssen, weil sie diskriminiert und verfolgt werden. Und wenn man bedenkt, wie viele auch zurückbleiben und nicht überleben, wie die Angehörigen von Walt zum Beispiel. Während er natürlich Glück hat, in Anführungszeichen, aber mit diesen schrecklichen Verlusten eben weiterleben muss. Wenn auch in Sicherheit vor den Nazis.
In den USA arbeitet Walt an der Statistical Research Group der Columbia University. Und jetzt, im Jahre 1943, passiert etwas, das oft zu Kriegszeiten passiert. Das Militär kommt auf Walt zu, in der Hoffnung auf wissenschaftlichen Support.
Ah, das ist ja so eine Storyline, wie wir sie auch bei Alan Turing und John von Neumann schon mal gesehen haben.
Die US-Armee verzeichnet nämlich sehr viele Verluste bei ihrer Luftwaffe. Die deutsche Luftabwehr schießt etliche Flugzeuge ab, beschädigt sie stark oder bringt sie zum Absturz. Und die Armee wendet sich daraufhin an Wissenschaftler wie Walt mit der Frage, wie sollen wir unsere Flieger am besten verstärken, damit sie widerstandsfähiger werden.
Überall vollpanzern, das geht natürlich nicht. Dann wären die Flugzeuge zwar mega gut geschützt, aber sie wären zu schwer und zu teuer wäre das Ganze obendrein.
Deshalb geht's um die Frage, welche Stellen am verwundbarsten sind, damit das Militär nur diese Stellen verstärkt.
Das klingt effizient. Das heißt, das Militär muss erstmal analysieren, wo die Flugzeuge am häufigsten getroffen und beschädigt werden.
Es sammelt Daten der zurückgekehrten Flugzeuge und erkennt, die meisten Einschusslöcher sind auf den Tragflächen, um die Heckflosse und in der Mitte des Rumpfes.
Also sind das wohl die vulnerabelsten Stellen. Check.
Und wenn das dein Fazit wäre, was würdest du dann tun?
Naja, diese Stellen halt verstärken. Ist das eine Fangfrage?
Das ist tatsächlich eine Fangfrage, denn genau hier beginnt der Denkfehler und auch der Mythos. Der Mythos besagt nämlich genau das, dass das Militär geplant habe, genau diese Stellen zu verstärken. Und dass Walt sie davon abgebracht hat, weil die Army folgenden Denkfehler hatte. Entscheidend sind nämlich nicht die Einschusslöcher in den zurückgekehrten Flugzeugen, viel ausschlaggebender sind die Maschinen, die abgeschossen wurden und nicht mehr zurückfliegen konnten.
Ah, okay, jetzt verstehe ich den Denkfehler. Wir müssen also genau andersherum denken. Die Einschusslöcher an den zurückgekehrten Flugzeugen haben die Flugzeuge nicht zum Absturz gebracht. Also sind die Tragflächen, die Heckflosse und die Mitte des Rumpfes genau nicht die verletzlichsten Stellen, weil mit Treffern an diesen Stellen können die Flugzeuge ja offenbar noch weiterfliegen.
Es müssten deshalb genau die Stellen gepanzert werden, die bei den zurückgekehrten Flugzeugen kaum beschädigt sind. Denn gerade da wäre ein Treffer fatal. Und genau das beschreibt der Survivorship Bias. Also, dass wir wegen einer kognitiven Verzerrung dazu neigen, den Überlebenden und Erfolgreichen in unseren Analysen zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei ist es wichtig, auch auf die zu schauen, die es nicht geschafft haben. Nur so bekommen wir ein realistisches Bild.
Ah, okay. Ja gut, das verstehe ich. Jetzt hast du erzählt, was der Mythos ist. Nämlich, dass die Army den Survivorship Bias nicht auf dem Schirm hatte und Abraham Walt sie davon abhält, die Flugzeuge an den falschen Stellen zu panzern.
In Wirklichkeit ist der Survivorship Bias schon seit dem antiken Griechenland bekannt. Und auch die Army ist sich bewusst, dass ihr wichtige Daten zu den abgeschossenen Flugzeugen fehlen. Deshalb wendet sie sich gezielt an Walt, damit er herausfindet, an welchen Stellen eine zusätzliche Flugzeugpanzerung am wirkungsvollsten wäre. Ein wichtiger Beitrag zur Statistik, der auch in späteren Kriegen angewendet wird.
Es wäre eine schöne Geschichte gewesen. Ein Mathe-Nerd, der die US-Army vor einem naiven Fehler bewahrt. Aber in Wirklichkeit macht Abraham Walt ja sogar noch mehr. Er gibt der Army ein wichtiges Werkzeug an die Hand, um den Aufbau ihrer Maschinen gezielt zu verbessern. Und zwar, indem er sein Augenmerk nicht auf die Rückkehrer, also die Survivor, legt, sondern auf die Verschollenen. Aber wie macht er das, Manon?
Die US-Armee möchte ja herausfinden, wie viele und welche Treffer ein Flugzeug zum Absturz bringen. Damit kann das Militär dann die entsprechenden Stellen an den Flugzeugen verstärken, damit sie widerstandsfähiger werden.
Also will die Army so etwas wie eine statistische Analyse vom Statistiker.
Genau. Und dazu gibt sie ihm die Daten, die sie hat. Also Listen, in denen steht, wie viele Flugzeuge von ihren Einsätzen zurückkamen und wo sie Einschusslöcher hatten. Und Walt wertet sie aus. Und dabei gibt es natürlich eine Schwierigkeit. Also er weiß, dass er zu einem besonders wichtigen Teil der Daten, nämlich die der verschollenen und abgeschossenen Flugzeuge, keinen Zugang hat.
Dabei sind die ja total wichtig, weil das ja genau die fatalen Treffer sind, die die Flugzeuge abstürzen lassen. Wie geht Walt denn mit dieser Datenlücke um?
Also der Einfachheit halber nimmt er jetzt erstmal an, dass alle Flugzeuge, die nicht zurückgekommen sind, von feindlichen Kräften abgeschossen wurden. Dann sortiert er die zurückgekehrten Flugzeuge nach der Anzahl an Einschusslöchern. Wie viele sind unversehrt zurückgekehrt, wie viele wurden von einer Kugel getroffen, wie viele von zweien und so weiter. Damit berechnet er dann die allgemeine Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Schuss ein Flugzeug abstürzen lässt.
Aber meinst du damit generell? Aber das hängt doch davon ab, wo genau das Flugzeug getroffen wird, oder? Ich würde jetzt denken, dass ein Schuss in den Benzintank oder in den Motor ein Flugzeug eher zum Absturz bringt, als wenn eine Tragfläche getroffen wird.
Ja, das stimmt natürlich und das weiß auch Walt. Aber zuerst ignoriert er das. Stattdessen nimmt er an, dass jeder Schuss die gleiche Gefahr mit sich bringt. Und er trifft noch eine Vereinfachung. Er geht davon aus, dass die Anzahl an Schüssen, die eine Maschine schon abbekommen hat, nicht beeinflusst, ob der nächste Schuss fatal ist oder nicht.
Okay, er nimmt also an, dass die Gefahr, die von den Schüssen ausgeht, nicht größer oder kleiner ausfällt, je nachdem, ob das Flugzeug bereits zuvor getroffen wurde.
Diese Vereinfachungen sind zwar nicht sonderlich realistisch, aber sie sind halt eben nötig, um überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen.
Okay, das akzeptiere ich.
Mit den Daten des Militärs und den Vereinfachungen kann er dann die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, dass ein Flugzeug generell einen Einschuss übersteht. Und die beträgt ein bisschen mehr als 85%.
Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich hätte die Wahrscheinlichkeit viel geringer eingeschätzt.
Ja, total. Ich auch. Ob das mit der heutigen Munition immer noch der Fall ist, ist fraglich. Aber das ist damals Walts Ergebnis. Und nach diesem Ergebnis verfeinert er sein Modell, um herauszufinden, welcher Bereich eines Flugzeugs am empfindlichsten ist.
Um herauszufinden, an welcher Stelle ein Treffer eben am fatalsten ist, also zum Absturz führt.
Dafür unterteilt er die Maschine erstmal in 4 Zonen. Motor, Rumpf, Kraftstoffsystem und den Rest. Und jetzt will er wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit übersteht ein Flugzeug einen Schuss, wenn ein bestimmter Bereich getroffen wird. Walt muss dafür herausfinden, wie viele Treffer welches Areal im Durchschnitt abbekommen hat.
Hier wäre es natürlich wieder super, wenn er Zugang zu den abgeschossenen Maschinen hätte, oder? Weil die haben ja fatale Treffer erlitten.
Ja, aber er kann ja schlecht zur Wehrmacht gehen und freundlich darum bitten.
Ja.
Deshalb veranlasst Walt Experimente, bei denen Flugzeuge mit Übungsmunition beschossen werden.
Die Soldaten kriegen also so eine Art Paintball-Pistolen und schießen damit auf Flugzeuge?
Also so ein Bild habe ich auch im Kopf. Aus den Versuchen kann Walt dann ableiten, wie die Einschusslöcher statistisch verteilt sind, also über diese 4 Zonen des Flugzeugs. Und diese Verteilung vergleicht Walt mit den Einschusslöchern der zurückgekehrten Flugzeuge.
Das ist natürlich clever. Falls zum Beispiel die zurückgekehrten Flugzeuge kaum Treffer an den Motoren aufweisen, obwohl dieser Bereich eigentlich häufig getroffen werden müsste, dann würde das bedeuten, dass Treffer dort öfter zu Abstürzen führen als andere Treffer.
Mit seinen Daten kann Walt die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, dass eine Maschine einen Einschuss in einem bestimmten Bereich unbeschadet übersteht. Und so kann Walt den Motor tatsächlich als Schwachstelle des Flugzeugs aufmachen, was jetzt nicht super überraschend ist. Aber er kann das Ganze auch mit Zahlen untermauern. Nur etwa 58,8% der Maschinen überstehen Treffer in diesem Bereich.
Und Demian hat ja schon gesagt, Walts Ergebnisse wirken nach. Sie haben das Kriegsflugzeugdesign langfristig beeinflusst und somit auch zur Flugzeugsicherheit beigetragen.
Deshalb ist ein Detail seiner Biografie ganz besonders tragisch.
Inwiefern das? Walt hat doch wirklich genug Schicksalsschläge erlebt.
Ja, wenn es danach gehen würde. Aber die Realität ist da leider oft ziemlich ruchlos. Im Jahr 1950 nämlich ist Walt unterwegs nach Indien, um dort Fortschritte in der Statistik mit Kollegen zu teilen. Am 13. Dezember startet die Air India-Maschine, in der er gerade sitzt. Als das Flugzeug über den Nilgiri-Bergen ist, gerät es in einen Nebel. Der Pilot verliert die Kontrolle, schließlich stürzt die Maschine ab. Alle Passagiere, darunter auch Ward und seine Frau, sterben bei dem Absturz.
Oh Mann, das ist wirklich eine sehr tragische Ironie des Schicksals. Also ganz schön düsterer Turn hier noch am Ende der Folge.
Ja, tut mir wirklich leid. Ich könnte dir noch erzählen, wie ich in meinen Vorlesungen mit dem Survivorship Bias umgegangen bin. Damit kriegen wir vielleicht noch stimmungstechnisch die Kurve.
Diesen Strohhalm ergreife ich gerne. Also Demian, wieso musstest du in Vorlesungen den Survivorship Bias beachten? Wo spielt der in der Mathematik eine Rolle?
Also er spielt nicht nur in der Mathematik eine Rolle, sondern allgemein in den Wissenschaften. Im Grunde sind wir ja nie sicher vor kognitiven Verzerrungen. Konkret in meinen Vorlesungen wollte ich den Studis vermitteln, ihr lernt hier Theoreme und Beweisführungen, aber das sind alles nur die bewährten Methoden, um Sachen zu beweisen. Wenn eine Methode für Theorem XY nicht brauchbar war, heißt es noch lange nicht, dass diese Methode komplett unbrauchbar ist. Das Problem ist aber, dass man generell nur das veröffentlicht, was funktioniert. Survivorship Bias eben, ne? In der Mathematik müssen wir bewährte Methoden lernen und nutzen, ja. Damit wir aber dann reif genug sind, um neue Methoden zu entwickeln, die es früher noch gar nicht gab und die neue Einsichten ermöglichen. Das wollte ich meinen Studis vermitteln. Um diese Message zu veranschaulichen, erzähle ich gerne Walls Geschichte.
Das ist jetzt wieder so eine Folge, über die ich in den nächsten Tagen noch nachdenken werde, weil mir nun wahrscheinlich ständig einige meiner kognitiven Verzerrungen auffallen werden. Da muss ich jetzt wohl erstmal für alles ein bisschen mehr Zeit einplanen. Wenn ich zum Beispiel im Supermarkt vorm Kühlregal stehe und ich weiß von dem einen Käse, dass er mir schmeckt, aber von all den anderen Käsesorten, die ich noch nie probiert habe, weiß ich ja gar nicht, ob sie mir vielleicht noch besser schmecken könnten. Ich sehe da zahlreiche Dilemmata auf mich zukommen. Und falls euch das auch so geht und ihr mit neuem mathematischen Wissen aus unserem Podcast die Welt erstmal ein bisschen anders wahrnehmt, dann schreibt uns das doch gerne. Zum Beispiel könnt ihr uns erreichen per E-Mail an kontakt@detektor.fm oder ihr schreibt uns einen Kommentar unter der Folge bei Spotify oder eine Bewertung auf Apple Podcasts. Also wo begegnet euch der Survivorship Bias im Alltag? Oder in welchen Momenten werdet ihr plötzlich von spieltheoretischen Überlegungen überrascht? Ihr dürft uns aber ansonsten natürlich auch einfach gerne weiterhin Themenwünsche für künftige Folgen schicken zum Beispiel. Die notieren wir nämlich auch alle fleißig. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demian Naue-Goos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischoff. Die Redaktion und die Moderation habe ich übernommen, Caroline Breitschädel. In der Redaktion mitgeholfen haben Demian Naue-Goos, Manon Bischoff und Ina Lebetjew. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Die Folge produziert hat Benjamin Serdani. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm und spektrum.de.